Hallo, hier sind Christopher
und Sarah.
Hallo, wir hören uns mit dem Podcast Erzähl mir mehr und genau darum geht's. Wir unterhalten uns über Musik, die nicht unbedingt in jeden CD-Schrank oder auf jeder Playlist, guck nicht so.
Alles gut.
Wenn du dich kurz mal umdrehst, hinter dir stehen noch echte CDs.
Ja.
Also Musik, die nicht bei jedem unbedingt auf der Playlist zu hören, zu finden ist, die nicht jedem vertraut ist, die aber möglicherweise interessant ist. Zumindest wird man nicht dümmer, wenn man es mal hört. Und Christopher hat heute eine Überraschung mitgebracht. Für mich.
Genau.
Vielleicht.
Also ich hoffe, dass es eine Überraschung wird. Und dass es auch für die HörerInnen irgendwie eine Überraschung wird. Ich habe eine Band mitgebracht. Aber bevor wir auf die konkret zu sprechen kommen oder zu hören kommen, würde ich gerne von dir wissen, Sarah, das Jahr 1978, welche Bands, welche Musikrichtung, welche Genre vielleicht verknüpfst du damit? Wie sieht die Musikwelt in 1978 so in deiner Wahrnehmung oder in deinem Wissen aus?
Also ich war dabei, theoretisch. Gerd Christian, sag ihr auch, meine ich.
Also du darfst gern international werden.
Wir hatten doch nichts. Wir hatten ab und zu Mireille Mathieu im Kessel Buntes und Milva.
Ja.
Das weiß ich, weil mein Opa da drauf stand und ich das dann immer laut gehört habe. 78 ging's los mit
also
Kraftwerk.
Darfst
ist
gern
nicht international. Ich habe so ein bisschen auf dem Schirm, dass du mehr mit Elektronik unterwegs bist als ich. Da war Emerson, Lake & Palmer schon sehr im Fluss. Was hat man denn noch? Eine Menge mit Gitarren? Das ist nicht deine Baustelle?
Nee, aber das, also es geht ja ums Gesamtbild.
Eine Menge Leute mit Flöte, verklärten Blick und langen Haaren.
Darfst auch gern 79 mit einer, also wir reden über 78, 79, 80 vielleicht so die Zeit. Das werden heute unsere Kernjahre werden. Aber das, was du da gegeben hast, ist eigentlich schon ein ganz, ganz guter Überblick, glaube ich. Also wir haben viel Gitarren noch. Wenn man sich so die Alben dieses Jahres anschaut, taucht dann auch sehr viel Gitarren auf. Die Flöten und Langhaare, die gehen gerade so langsam dem Ende zu, weil nämlich zwischendrin noch Punk passiert ist. Also da gab es nochmal so ordentlich auf die 12 für alle. Und es ist alles ein Stück rauer geworden. Ich habe mir ein paar Alben rausgesucht. Also in dem Jahr gab es das Debütalbum von Van Halen zum Beispiel, die dann in den 80ern sehr viel mit lauten Gitarren unterwegs waren. Interessanterweise gab es auch das Debütalbum von Prince in dem Jahr.
Van Halen hätte ich jetzt gesagt, hätte ich früher gerechnet. Prince tatsächlich später.
Es sind aber beide im selben Jahr tatsächlich passiert. Auch in dem Jahr gab es ein Album von Kraftwerk, hast du richtig gesagt, die Menschmaschine, die tauchte auf. Ist aber eine Singularität, glaube ich. Also wenn man sich so die Alben anguckt, war es sehr, sehr rocklastig. Wie gesagt, es gab so
ja, das gehört zu denen, die ich sehr gerne mag. Das passt schon.
Es gab ein paar Punkplatten, die noch rausgekommen sind. Queen hat irgendwie, ich glaube, das 7. oder 8. Album rausgebracht. Also sehr, sehr rocklastig. Und was man vielleicht noch kennt, ist Patti Smith. Die hat ihr 2. oder 3. Album in dem Jahr rausgebracht. Das Easter, das ist die Scheibe, wo Because the Night drauf war. Riesenhit, wird da irgendwie mit Euro in den Eurodance-Jahren irgendwie total verkommen zu so einem Pseudo-Techno-Track. Genau, aber was wir uns angucken, und das hast du schon richtig gesagt, ich bin häufig ein bisschen elektronischer unterwegs und es geht um eine Band, also im weiteren Sinne geht es um Synthpop. Und als ich jetzt recherchiert habe, ist mir aufgefallen, dass diese Jahre eben 78, 79, 80 so prägend so der Startpunkt für Synthpop waren, weil die anderen Genre quasi, oder dieser ganze Genre-Mix, den man so hat, der ist viel breiter geworden. Also Hard Rock war vielleicht so in den 70ern das Ding, hat sich dann diversifiziert in Prog-Rock und Metal und alle möglichen Sachen. Dann kam Punk um die Ecke. Das hat aber Ende der 70er auch schon wieder, ist es so ein bisschen, naja, flaut es ab. Da ist irgendwie die zweite Welle gerade durch.
Ich glaube, Punk ist in der Zeit einfach bunter geworden oder kommerzieller geworden.
Genau, genau. Man spricht von The Great Schism. Also da sind viele Subgenres nochmal aufgetaucht. Also das diversifiziert sich gerade in dieser Zeit so extrem. Also geht es extrem auseinander. Und was interessant ist, ist zum Beispiel so eine Band wie OMD und The Human League, zwei britische Synthpop-Bands, die in den 80ern dann nochmal richtig bekannt werden. Die sind in der Zeit, also OMD hatte schon Alben, ist aber da quasi nochmal ein bisschen herausgestochen mit dem Song Enola Gay, der, glaube ich, 79 oder so kam. Und die Human League hatte tatsächlich den ersten großen Hit in 78 oder die erste Single. Und die liefen sogar unter dem Titel, das ist auf dem Cover ganz schön, da steht irgendwie die Human League, a British Synthpop Band oder a British Synthesizer Band oder so. Also waren wohl gerüchteweise auf einem Kraftwerk-Konzert und haben gesehen, ach so, ich kann auch einfach nur mit Synthesizern auf der Bühne stehen und werde quasi irgendwie ernst genommen. Also sind sie nicht in der Zeit, aber sie haben so den Selbstanspruch gehabt, wir können das machen und es ist okay.
Ich finde das total interessant, weil beide Bands sind mir aus meiner späten Kindheit, frühen Jugend durchaus vertraut. Allerdings fand die ja ein bisschen später statt.
Die sind auch erst später wirklich bekannt geworden.
Okay.
Die sind unter den Acts in der Zeit, waren die eher underground und hatten lange damit zu kämpfen, überhaupt kommerziellen Erfolg zu feiern. Aber um die soll es auch nicht gehen. Wir hören dann mal rein, zumindest in das OMD, in den OMD-Track hören wir dann mal rein, so als Vergleich. Aber das ist nicht der Kern. Eine Band, um die es geht, die ist viel, viel unbekannter, weil sie nicht aus Europa ist und diese Synth-Pop-Welle, die war sehr britisch geprägt. Also das war ein sehr eurozentrisches Ding. Soll ich dir verraten jetzt?
Ich bin keine Freundin von langen Vorspielen.
Ja, genau. Die Band, um die es geht, ist Yellow Magic Orchestra.
Sehr gut.
Ist eine japanische Band. Du kennst sie schon? Weil das heißt
Nein, aber ich finde, dass der Name, weil du jetzt gesagt hattest, Synthpop war bei mir so Orchestra obsolet irgendwie im Hinterkopf aufgetaucht und das fand ich jetzt passt irgendwie daran.
Und die besteht aus drei Herren, versucht jetzt vernünftig auszusprechen. Der eine ist Ryuichi Sakamoto, der ist sehr bekannt. Dann haben wir Haruomi Hosono und Yukihiro Takahashi. Das sind die drei Bandmitglieder. Die sind alle in sich super spannend, weil die alle, bevor sie 78 diese Band gegründet haben, musikalisch unglaublich aktiv gewesen, in ganz verschiedenen Formationen. Also Sakamoto hat eine Kompositionsausbildung, hat an der Universität in Tokio studiert und hat ganz viel als Sessionmusiker gearbeitet, hat so Jazz-Einflüsse, hat schon früh angefangen Klavier zu spielen, also sehr, sehr aktiv auch in vielen Projekten unterwegs gewesen. Und die anderen beiden ebenso, also die sind beide auch vorher schon auch ganz japanweit bekannt gewesen für Beteiligung in anderen Bands, also sowohl in vor allem in Rockbands, in Psychedelic-Rockbands, die auch internationalen Erfolg teilweise hatten. Und die sind alle, was man so sagt, Tausendsasser. Also die waren alle in ganz vielen Projekten unterwegs.
Erzähl mir was Prinzipielles über japanische Musik, weil alles, was ich an japanischer Kultur kenne, da habe ich immer so den Eindruck, dass die vieles Europäische auf die Spitze treiben. Alles noch bunter machen, alles noch greller machen, alles noch was auch immer machen.
Ja, ich glaube, das würde auch in dem Fall zutreffen. Das ist nämlich ganz interessant, dass du damit ums Eck kommst. Und gleichzeitig sind sie sehr eigen. Also die werden gerne, die haben den Ruf, dass sie quasi ja das zweite Kraftwerk sind. Und das trifft aus meiner Sicht so gar nicht zu. Die sind zwar Pioniere in elektronischer Musik, haben da auch ihren Stempel hinterlassen, aber die sind so gar nicht Kraftwerk. Um das klarzumachen, hören wir gleich mal so einen der ersten Tracks an vom ersten Album, wie das losgeht. Weil was die machen, ich habe ja gesagt, die Musiker sind alle drei sehr musikalisch geprägt, in sehr vielen Projekten unterwegs gewesen. Und die nehmen ganz viele Einflüsse, sowohl aus Asien als auch aus westlicher Musik und verknüpfen die in ihrem neuen Projekt. Das macht es, glaube ich, so spannend. Bloß, weil die eben auch Synthesizer genutzt haben, werden die so, und weil sie mal gesagt haben, sie waren mal auf einem Kraftwerk-Konzert. Was halt wahrscheinlich irgendwie alle Bands mal behaupten, sind die so, werden die in diese Ecke gestellt. Aber was aus meiner Sicht so ein bisschen klar wird, wenn wir dann auch Sachen hören, ist, die sind weniger stringent im Konzept. Also Kraftwerk ist für mich so eine ganz klare Konzeptband, die über ihre ganze Karriere eine Linie durchgezogen haben. Und die sind es überhaupt nicht. Also das ist eine Gruppe, die unglaublich gerne experimentieren. Ich weiß nicht, wollen wir da mal kurz reinhören?
Ja, unbedingt.
Ja, irgendwie so eine Playlist vorbereitet.
Und was hören wir jetzt?
Also wir hören jetzt den Anfang des ersten Albums. Und zwar es gibt so ein instrumentales Intro, was sehr verspielt ist. Und das gleitet dann über in den ersten Song. Und ich würde quasi das Ende des Intros anspielen und dann in den ersten Song rein so ein paar Sekunden, dass wir mal so einen Eindruck bekommen. Thank you. genau, das ist so, also das war dieser Übergang von Song Nummer 1 zu Song Nummer 2 des allerersten Albums. Was löst das bei dir so, was fühlst du da?
Ich habe eine Menge bunter Bilder im Gehirn. Und also was ich als allererstes sagen muss, ist, wie spannend ich es finde, wie schnell man aus der Zeit fällt, wenn man sich so von Nische zu Nische bewegt. Weil dass das jetzt 45 Jahre alt ist, hätte ich jetzt nicht unbedingt so unterschrieben. Meine erste Assoziation noch in dem Intro war Gaming, wo mir dann aber einfiel, das ist nicht die Zeit gewesen.
Na doch, also ich kann es ja einordnen.
Also Arcade-Maschinen genau. Maximal.
Und das ist auch genau so. Also okay. Sie haben, die Band ist technisch bekannt dafür, dass sie die Pioniere des Samplings sind und damit die Vorreiter für ganz viele andere Sachen.
Okay.
Die haben den Arcade-Automaten Space Invaders und andere gesampelt und für diesen Song benutzt. Und diese Melodie, die man dann im zweiten hört, das ist ein Sampling von einem anderen bekannten Musikstück, bei dem mir der Name jetzt entfallen ist. Aber die haben sehr früh gesampelt und Sachen neu zusammengesetzt und dann eben mit eigenen Sachen aufgefüllt. Das ist so ein bisschen das Thema. Und gelten aber auch gleichzeitig als die Vorreiter für Videospielmusik, weil dann viele von den musikalischen Themen, die sie dann später in anderen Alben aufgegriffen haben, dann wieder von VideospielentwicklerInnen oder KomponistInnen, die für Videospiele geschrieben haben, aufgegriffen wurden. Und ja, gerade die japanische Spieleentwicklung mit diesen ganzen Konsolen, die dann in den späten 80ern irgendwie aufgekommen sind, war da maßgeblich geprägt davon.
Aber das waren eher die Automaten, also die ich jetzt auch vor Augen hätte, die irgendwo in so Spielhallen rumstehen.
Genau.
Und an denen man nicht gewinnen kann.
Genau.
Und es war so ein bisschen Teeparty beim verrückten Hutmacher auf der Schwäbischen Eisenbahn. Also nicht, ich weiß es gar nicht, ich fand das nicht, dass die sich sehr ernst nehmen.
Nee, nehmen sie auch, okay. Glaube ich nicht. Also es gibt viele Anekdoten oder andere Alben. Also das dritte Album ist zum Beispiel musikalisch eher weniger interessant, aber es ist so ein bisschen fast dadaistisch, weil sie da so eine, ja, sich selber in eine Fernsehshow, also aus sich selber eine Fernsehshow machen und dann so Commercials produzieren. Also das hat auch so Theaterzüge teilweise. Und es gibt auch sehr witzige Musikvideos oder erste Videos, wo sie auftreten und die nehmen sich selber nicht sehr ernst. Nee. Und gleichzeitig sind sehr ernsthafte Musiker, also mit sehr viel Interesse, Liedstrukturen, Melodiestrukturen aufzubauen. Also um das vielleicht einzuordnen, die sind alle, haben die einen unglaublich großen Output, nicht nur in der Popmusik, sondern auch zum Beispiel in Filmmusiken. Also Ryoichi Sakamoto ist einer der bekanntesten Komponisten für Filmmusiken, hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Also er hat von Oscars über Grammys, BAFTAs, alle möglichen Preise gewonnen für eben teilweise Filmkompositionen, teilweise für andere Werke. Er hat mit allen möglichen großen KünstlerInnen zusammengearbeitet für Alben, für Duos. Also die haben auch einen unglaublichen Anspruch an sich selber und Output über ganz verschiedene Genres hinweg.
Und hört man das Orchester aus den Filmmusiken raus oder ist das tatsächlich ein Projekt, was komplett neben der Spur läuft?
Das lief alles später und so ein bisschen daneben. Also die haben während dieser Zeit, man muss sagen, der Haruomi Hosono hat die Band zusammengestellt. Das ist so ein bisschen der Bandleader. Und der hat die zusammengestellt, weil die sich schon kannten. Also die haben vorher schon auch an Filmprojekten gemeinsam gearbeitet oder als Sessionmusiker für gemeinsame Alben gearbeitet. Das heißt, die haben sich in der Zeit auch schon ausprobiert. Aber die großen Erfolge, die haben die dann jeweils nach Yellow Magic Orchestra gefeiert. Also ab den Mitte der 80er.
Das heißt, das Yellow Magic Orchestra gibt es nicht mehr?
Nee, weil Sakamoto und Hosono sind bereits gestorben. Und die Band hat, das ist ganz spannend, also die hat eine erste wichtige Schaffensphase von 78 bis, aus meiner Sicht, 81 offiziell aufgelöst, haben sich erst 83. Und dann gab es nochmal ein ganz kurzes Intermezzo in den 90ern und nochmal eine ganz kurze Reunion in den frühen 2000ern. In den 90ern gab es dann auch nochmal ein Album, was interessanterweise YMO, also Yellow Magic Orchestra, durchgestrichen oder manchmal auch Not YMO hieß, weil die Namensrechte an dem Bandnamen dem Label gehören und die sie nicht rausgerückt haben. Das Album ist aber auch nicht so spannend. Also es ist irgendwie sehr, sehr anders als die frühen Werke. Wobei auch die frühen Werke extrem unterschiedlich sind. Jetzt kommt der Knaller eigentlich. Die Kernzeit war von 78 bis 81. Und die haben in der Zeit 5 Alben rausgebracht. 5 Studioalben und noch ein Live-Album dazu.
Ich habe heute als ich hierher gefahren bin, einen Beitrag gehört oder eine Sendung gehört im Deutschlandfunk, wo es um KI geht. Und da kam Maus on Mars zu Wort. So sinngemäß, wir haben eigentlich gar kein Interesse daran, dass die KI innerhalb von Sekunden uns ein Album ausspuckt, weil gerade die Arbeit an einem Album das Spannende ist, auch das sozusagen Persönlichkeit bildende. Ich glaube, 5 Alben in 2 Jahren.
In 3, ja.
Oder in 3 Jahren, da steckt vielleicht dann ein besonderes Persönlichkeitsmerkmal dahinter.
Ja, und das ist der Punkt, den ich halt so spannend finde. Die haben eine unglaubliche Kreativität. Also diese 5 Alben sind unterschiedlicher, wie sie nicht sein könnten. Also da, wir haben jetzt dieses sehr Verspielte vom ersten Album gehört. Das ist auf dem zweiten Album auch noch so. Und danach wird es viel experimenteller. Und wenn ich dir jetzt noch sage, dass sie neben diesen 5 Alben, dann muss ich auf meinen Spickzettel gucken, haben die ja noch Solo-Alben veröffentlicht. Also Sakamoto hat in der Zeit nochmal 3 Solo-Alben veröffentlicht. Der Hosono hat nochmal 2 Solo-Alben veröffentlicht und dann 82 gleich noch ein drittes. Und der Takahashi hat 3 Alben veröffentlicht in der Zwischenzeit.
Kennst du die alle?
Nee.
Ich wollte gerade fragen, weil jetzt würde mich dann doch tatsächlich interessieren, ob die alle gut sind.
Also ich kenne ein Album und da stelle ich dir nachher noch was vor von einem Sakamoto, weil das ist unglaublich spannend. Das ist von 1980, also quasi genau in dieser Schaffensphase. Und es ist sehr, sehr experimentell und aus meiner Sicht für viele Sachen ein Vorreiteralbum für Techno und für andere Genre. Da hören wir nachher nochmal rein. Also das ist so das eine, wo ich mal nochmal so ein bisschen abgebogen bin. Aber schon die 5 Alben der Band sind unfassbar variantenreich und unfassbar divers. Also das kannst du dir nicht vorstellen. Deswegen meine ich, ist für mich der große Unterschied zu Kraftwerk, das weicht sehr stark voneinander ab. Also Kraftwerk ist stringent, künstlerisch ausdifferenziert oder künstlerisch auf einer Linie. Da ist ein Konzept. Und Yellow Magic Orchestra habe ich den Eindruck, das ist auch ein Konzept, aber das Konzept heißt Neugier und wir experimentieren. Also nicht nur, was dann Einflüsse von verschiedenen Songs angeht oder von verschiedenen Kulturen angeht, sondern auch, was wir an Technologie zur Verfügung haben. Die haben alles, was sie wie ein Schwamm aufgesaugt, alles, was kam und haben daraus was Eigenes gemacht.
Ja, kreative Prozesse sind ja von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man mal so einen Flow hat, oder in so einer Phase steckt, wo man halt experimentiert, dass dann man quasi Dinge ausscheidet wie am Fließband. Ich habe mich nur jetzt unabhängig davon gefragt, ob das Sachen sind, die ich mir anhören möchte, mehrfach, weil ich sie gerne hören möchte, oder ob ich die ein-, zweimal konsumiere, um zu gucken, was es alles gibt, wie so ein Film oder so ein Museumsbesuch.
Ja, das ist was Individuelles. Also ich kann dir sagen, ich habe ein paar Sachen gefunden, wo mir die Augen aufgegangen sind und wo ich das Gefühl hatte, die möchte ich mir mehrfach anhören. Gerade von den späteren Alben und bei den ersten sehr verspielten, sehr bunten, glitzernden Alben hatte ich eher den Eindruck, okay, das interessiert mich nicht so sehr. Und dann gibt es so die 2 letzten Alben, die dann 82 und 83 erschienen sind. Da habe ich den Eindruck, da wird es mir zu sehr, also da sind sie mir zu sehr Mainstream, Synthpop, wie er dann in den 80ern als Massenphänomen kultiviert wurde. Wobei man dazu sagen muss, anders als andere Synthpop-Bands, 78, 79, 80, waren Yellow Magic Orchestra eine Riesenband. Also die waren der Verkaufsschlager in Japan. Das erste Album hat sich schon sehr gut verkauft, das zweite ist absolut durch die Decke gegangen. Die haben große Hallen gefüllt und die waren über diese wenigen Jahre, wo sie aktiv waren, waren sie der Best-Selling-Act in Japan. Also die, und sind heute noch ein Riesenname in Japan, wo andere Synthpop-Bands noch gar nicht so groß waren. Also man muss sich das vorstellen, die Depeche Mode zum Beispiel, die nachher dann in Großbritannien der Verkaufsschlager wurden, die haben sich 80 gegründet und ich glaube 82 das erste Album rausgebracht. Es hat noch eine Weile gedauert, in die diese Größe erreicht hatten.
Und waren die auch irgendwo anders jemals so bekannt?
Die waren dann auch mit dem zweiten Album vor allem in den USA bekannt, aber haben nie die Massen erreicht, wie sie das in Japan gemacht haben und sind dann eben auch wieder in Vergessenheit geraten. Ich glaube vor allem, der Sakamoto ist dann durch seine Arbeit für Filmmusiken sehr, sehr bekannt geworden. Also der wird heutzutage immer noch verknüpft mit Filmmusik, Pianomusik und mit seinem künstlerischen Schaffen nach oder außerhalb von Yellow Magic Orchestra.
Es gibt ja viele Menschen, die national sehr, sehr bekannt sind, legendenhaft bekannt sind und außerhalb dann zwar eine gewisse Anerkennung kriegen, aber glaube ich gar nicht die Chance haben, berühmt zu werden. Also was weiß ich, Wolle Petri zum Beispiel kennt ja, glaube ich, jeder, ob er will oder nicht.
Ja.
Und außerhalb spielt das, glaube ich, natürlicherweise keine Rolle. Jetzt frage ich mich, ob das auch bei denen auch so war oder ob es doch noch anders gelagert ist.
Naja, ich glaube, das ist eine Band. Du kennst du Bands sicher, die oder KünstlerInnen, die bekannt sind bei KünstlerInnen, weil sie einen großen Einfluss ausüben, aber die in der Masse nicht so bekannt sind.
Im Film, also kenne ich das hauptsächlich so aus dem Filmschaffen.
Aber es bei MusikerInnen ist es zum Beispiel häufig so, also The Velvet Underground sind aus meiner Sicht so eine Band aus den 60ern, die bei Indie-Künstlern einen riesen Einfluss, einen riesen Status haben und die alle, wo ganz viele Leute sagen, ja, die haben mich beeinflusst und die sind der Grund, warum ich Musik mache und so, die aber verkaufsmäßig, also was ihre Verkaufszahlen waren, nie ein Publikum erreicht haben.
Das ist jetzt eine gute Gelegenheit, King Crimson zu sagen.
Ja.
Dann war das für diese Folge auch schon weg.
Genau, also es gibt, aus meiner Sicht gibt es viele Bands und Yellow Magic Orchestra gehören aus meiner Sicht dazu. Ein Beispiel dafür ist, ein bekannter Yellow Magic Orchestra Song wäre fast auf dem Michael Jackson Album Thriller gelandet. Das ist der Song Behind the Mask. Hat es dann aber aus rechtlichen Gründen nicht geschafft. Da gab es dann irgendwie einen rechtlichen Disput zwischen den Plattenfirmen. Und Jackson hatte den schon aufgenommen. Der hat den auf dem Album, der ist auf dem zweiten Yellow Magic Orchestra Album, hat den gehört. Oder sein Schlagzeuger hat ihn da gehört und hat den mitgebracht. Er hatte dann, glaube ich, auch eigene Lyrics nochmal dafür geschrieben. Und der ist erst posthum auf einem Best-of-Album gelandet. Und gleichzeitig hat denselben Song Eric Clapton eingespielt und gesungen. Und er ist auf einem Janet Jackson-Album auch mal gewesen. Also gibt es schon so Verbreitungen. Genauso ist es so, dass der Hip-Hop oder viele frühe Hip-Hop-Künstler darauf hinweisen und sagen, Yellow Magic Orchestra war ein wesentlicher Einfluss. Afrika Bambaataa ist ja sehr bekannt dafür, dass er, glaube ich, auch einen Rechtsstreit mit Kraftwerk hatte, weil er einen Kraftwerk-Song gesampelt hat. Und er hat auch bei Yellow Magic Orchestra gesampelt. Vielleicht sind sie nicht so bekannt, weil sie ihn nicht verklagt haben, das weiß ich nicht.
Oder andersrum.
Und auch die frühen Detroit-Techno-Leute wie Derek May sagen, dass die einen großen Einfluss hatten, weil die sehr früh eben Sampling als Kulturtechnik genutzt haben und weil die auch die verfügbaren Geräte, also dadurch, dass sie in Japan waren und viele Hersteller von digitaler Musikelektronik in Japan saßen, hatten die Zugriff. Zum Beispiel die Roland TR-808 ist so die berühmte Drum Machine. Die taucht das erste Mal auf einem kommerziell erhältlichen Album bei Yellow Magic Orchestra auf. Und ist dann erst 5 Jahre später irgendwie auf Techno-Produktion oder Techno- und Hip-Hop-Produktion zu hören.
Ich bin jetzt ein bisschen gespannt, wie andere Aufnahmen klingen, die dann vielleicht nicht ganz so verspielt sind.
Genau, na, ich würde mal, eine verspielte müssen wir nochmal machen. Zwar, wir gehen nicht alle Alben durch, aber ich würde gern, nachdem wir jetzt im ersten Album waren, würde ich nochmal ins zweite Album gehen und spiele einen Song vor, der heißt Technopolis, der transportiert nochmal so diese Zukunft und dieses Verspielte sehr schön, ist aber trotzdem aus meiner Sicht sehr anders als zum Beispiel der Song Metropolis von Kraftwerk, den wir jetzt nicht anspielen, weil wir sonst auch verklagt werden, der aber quasi ein Jahr vorher erschien. Also Technopolis erschien 79 auf dem zweiten Album und Metropolis war 78 auf dem Kraftwerk Mensch-Maschine-Album. Und wir spielen jetzt mal Technopolis an. Genau.
Das ist sehr, sehr, sehr viel Disco.
Ja, und das aber in einer Zeit, als das noch gar nicht so, also als diese Art von Popmusik noch gar nicht so verbreitet war. Wir sind immer noch 79.
Das Elektronische nicht, aber die Basslinie ist Disco, diese ganze Melodie, das ist schon 79, so weiß ich nicht. Ich hatte jetzt so Donna Summer vor Augen gehabt, sowas in die Richtung.
Ja, und sie zitieren sie sagen schon auch, dass sie von Kraftwerk beeinflusst sind, aber auch von Giorgio Moroder, das ist ein Italiener,
Lange Jahre nicht auf Sport geblieben.
Genau, und der ist für Disco bekannt auch. Und ich glaube, da haben sie sich schon angelehnt auch, ja.
Also das klang für mich jetzt schon ein bisschen so, als wollten sie da gefallen.
Naja, ich glaube, die experimentieren sehr stark. Ich legte wirklich ans Herz, dieses zweite Album mit dem Namen Solid State Survivor anzuhören, weil das hat auch nachdenklichere oder andere Töne. Und das ist das letzte, also das ist das zweite Album und das letzte, was so sehr verspielt ist. Es kommt dann noch das Multipliers-Album, das in 80 kommt. Das ist dann dieses sehr satirische, wo auch irgendwie teilweise nur ganz kurze Songbeispiele sind. Das zählt aus meiner Sicht nicht als richtiges Album. Und das nächste Album, BGM, aus 80 auch, das hat dann ganz andere Töne. Das ist das Album, auf dem das erste Mal dann eben diese Roland Drum Machine drauf ist. Und dann wird es auf einmal ganz anders, weniger dieses kristallklare Pop, sondern eher experimentell. Und da hören wir dann gleich nochmal rein. Ich würde dir bloß mal als Kontrast jetzt gerne noch diese Human League Single anspielen, falls dich das interessiert, weil die ist aus derselben Zeit, also sprich 78, 79. Aber, also ich habe bei der Recherche festgestellt, dass es dann einen fundamentalen Unterschied gibt, dass diese europäischen und vor allem britische Synth-Pop-Sachen, dass die am Anfang viel düsterer waren.
Ich wollte jetzt sagen, ich habe Human League immer als ziemlich runtergekühlt empfunden. Würde das dem jetzt ehrlich gesagt auch vorziehen?
Ja, also die sind erstens mal von der Musik, von der Struktur her viel einfacher, viel geradliniger. Da sind weniger Glöckchen dran. Mhm. Und viel, viel düsterer, finde ich. Also wir spielen jetzt mal die Single Being Boiled von Human League. Das ist die erste bekannte
Human League. Und die habe ich geliebt.
Sehr schön.
Okay, ready. Let's do it.
Sag mal ganz kurz nochmal so für mein inneres Gleichgewicht, das ist von wann?
Auch 79 oder 78, weil also das ist alles dieselbe Zeit. Das
also dann habe ich entweder sehr, sehr zeitig angefangen mit Musik oder das ist nochmal hochgekocht, als dann Human und solche Geschichten nachgekommen sind.
Das kann sein, also ich weiß.
Weil ich meine, das habe ich Volley mitgenommen, als ich angefangen habe, in die Disco zu gehen und mit 6 habe ich das noch nicht gemacht.
Ja. Nee, also es kann sein, dass das später nochmal hochgekommen ist, weil die waren, wie gesagt, Anfang der, also Ende der 70er, Anfang der 80er war das Underground. Also es gab in Großbritannien ein paar Bands, die in dem Umfeld sich bewegt haben, also Human League, Cabaret Voltaire, Throbbing Gristle und eben OMD. Aber das war Underground, da war nicht Mainstream. Der erste Mainstream-Act, der ist aber auch 79 gekommen, der auf einmal bei Top of the Pops aufgetaucht war, ist Gary Numan. Der hat auf einmal einen Riesenhit gehabt und hat dieses Unterkühlte und dieses sehr Synth-getriebene auf einmal Mainstream gemacht. Und da ging dann so eine Welle los. Aber bis dahin war das wirklich Underground. Und die haben auch alle, die waren verwundert, dass das auf einmal bei Top of the Pops stattgefunden hat. Weil die sind auch alle aus so einem Punk-Umfeld eigentlich gekommen. Also da hängen auch viele, also gerade Human League hängt an Factory Records ran, was das Label von Joy Division war. Und Joy Division hat schon auch mit Synthesizern experimentiert. Aber das nie richtig, also die sind kein Synth-Act geworden, weil sie dafür einfach zu kurz waren. Also die haben ja auch nur 2 Alben rausgebracht, 1,79, 1,80. Und dann durch den frühen Tod des Sängers sind die ja dann quasi ja, aufgelöst und in New Order übergegangen. Und New Order war ja dann wieder sehr Synth-lastig oder hat dann viele Synthesizer-Sachen reingebracht.
Ja, und vor allen Dingen war es Tanzmusik gewesen.
Genau. Aber,
also im besten Sinne des Wortes, aber Tanzmusik.
Genau, aber das war dann schon 82 oder so. Also da hat sich innerhalb kurzer Zeit hat sich da ganz, ganz viel verändert und ganz viel auch von diesem, wir experimentieren, wir kommen aus einer Punk-Schiene und auch so dieses DIY, wir machen jetzt mal. Also wenn man sich mit den Leuten beschäftigt und was die angetrieben hat und auch was die für Hintergründe haben, beschäftigt, dann sagen die alle sowas wie so ein Brian Eno oder so, Leute, die mit Synthesizern in den 70ern experimentiert haben und die dann so sehr, wie du sagen würdest, frickelig in irgendwelchen Prog-Bands agiert haben, das fanden die nicht cool. Also die fanden dieses ganze theatrale Experimentieren nicht cool, sondern die haben vielfach so einen Punk-Hintergrund, so eine Attitüde, wir machen das jetzt einfach, wir kaufen jetzt den billigsten Synthesizer, die billigste Drum-Machine, die es irgendwie gibt und experimentieren damit und gucken, was dabei rauskommt. Wir trauen uns einfach, uns da auf die Bühne zu stellen.
Ich glaube, das ist auch so ein Nationalitäten-Ding. Also dieses Unterkühlte passt halt zu den Briten und ich glaube, dieses Schrille passt so aus meiner Sicht auch zu den Japanern. Guck mal, was haben wir mit den billigen Instrumenten gemacht? Neue Deutsche Welle.
Ja, aber
also ich finde, es passt schon irgendwie. Wenn man so ein paar Vorurteile pflegt, passt schon ins
Na, Bild. Dann muss ich dir mal wieder wegräumen. Dann müssen
bitte.
Wir jetzt
Yellow Magic. Sind wir da.
Yellow Magic Orchestra entwickelt sich sehr stark und jetzt müssen wir mal, jetzt schaue ich mal, ich habe eine längliche Playlist und wir können leider oder zum Glück nicht alle spielen. Ich würde jetzt aber mal einen harten Kontrast machen. Wir gehen jetzt zum Soloalbum B2 Unit, heißt es, von Ryoichi Sakamoto aus dem Jahr 1980 und das deutet schon ein bisschen hin, wo es dann auch mit Yellow Magic Orchestra hingeht. Und zwar heißt der Song The End of Europe, interessanterweise.
Da reden wir schon so lange drüber.
Und der ist auf jeden Fall ganz, ganz anders. Also.
Es holt mich deutlich eher ab.
Ja, aber es ist auch ganz anders, oder? Also es ist ein krasser Kontrast.
Und ich verstehe, glaube ich, auch langsam, wie das aufgeht, dass du sagst, es sind so sehr viele Menschen, die sagen, wir sind davon inspiriert worden. Weil das wirklich sehr vielgestaltig ist und viele so Ansatzpunkte gibt. Das würde jetzt komplett gar nichts sagen, aber dieser dunkle Ton, das war für mich jetzt so Doomsday Blue von Bambi Thug gewesen.
Okay, sag mir nichts, also
ja,
kannst du es aber zeitlich einordnen?
Zeitlich einordnen, 2024, der irische Beitrag zum Eurovision Song Contest.
Na, das ist ja vielleicht eine ganz gute Brücke, also dass es bis in die Jetztzeit wirkt.
Ich weiß es nicht, aber ich hatte das jetzt genauso im Ohr gehabt.
Finde
ich spannend.
Es gibt einen zweiten Song auf dem Album, bin mir jetzt nicht an, damit wir ein bisschen nah am Thema bleiben, aber würde ich empfehlen, der heißt Not the 6 o'clock evening news und der klingt erstaunlich, also es hat eine ähnliche Stimmung. Ein ähnliches dichtes Gewabe, würde ich sagen, aus verschiedenen Tracks. Und der klingt erstaunlich frisch nach 2024. Und tatsächlich gibt es einen Song von Frank Brettschneider, einem deutschen Techno-Artist, der dieses Jahr einen Song rausgebracht hat, der heißt Evening News. Und was die beiden quasi als deckungsgleich haben, die nutzen Samples von RadiosprecherInnen, die dann irgendwie unter der Musik so ein bisschen sind. Aber das sind auch total spannende Parallelen und ich finde gerade in so einem Song, wie wir den jetzt gehört haben, da ist irgendwie viel ja, experimentelle Elektronik, die erst in den späten 90ern, wenn überhaupt frühen 2000ern, so richtig auch im Mainstream angekommen sind. Das ist ganz viel schon vorweggenommen, finde ich.
Naja, wenn ich mir so vor Augen oder vor Ohren führe, was Emerson, Lake und Palmer auch gemacht haben, glaube ich, gibt es da durchaus Parallelen, weil die auch sehr viel experimentiert haben und sehr viel krasses Zeug auch gemacht haben. Also jetzt abgesehen von den Platten, von denen ich persönlich finde, dass man die alle gut anhören kann, haben die, glaube ich, auch gerade so auf der Bühne schon Töne auch von sich gegeben, die nicht immer unterhaltsam gewesen sind. Mhm. Was aber wieder sozusagen auch diesen künstlerischen Prozess ja darstellbar macht. Aber da gab es, glaube ich, nicht viele
okay. Von
der Sorte.
Und kannst du das mal einordnen, was mir immer so ein bisschen fehlt? Bei diesen sehr bekannten 70er-Jahre-Bands, also die sind jetzt so im Nachhinein so sehr bekannt, aber war Emerson, Lake and Palmer zum Beispiel ein wirkliches Massenphänomen? Also haben das damals viele Leute gehört oder ist das eher auch so eine Band, die viele als Einfluss zitieren?
Na, die erste Welle habe ich noch nicht mitgemacht. Ich habe sie in den 90ern gehört mal. Da waren 3000 Leute oder so, das hätten sicherlich mehr sein können, aber die 3000, die da waren, waren komplett von den Socken. Mhm. Also die waren alle so kurz vorm Herzkasper, weil die waren halt schon alt und noch richtig, richtig gut. Und da waren viele Leute dabei, die so eine Generation über mir gewesen sind, die einfach da mit feuchten Augen standen, weil sie es halt zu DDR-Zeit nicht erleben konnten. Ich denke schon, dass die groß gewesen sind, schon immer, weil sie halt auch wirklich sehr gut waren.
Ja.
Ich denke, dass also weil ja Keith Emerson die ersten MOOCs mitgestaltet hat, dass die da auch wesentlich auch an der technischen Entwicklung mit beteiligt gewesen sind.
Ja. Na, das waren Yellow Magic Orchestra auch, vor allem eben mit Firmen wie Roland oder also so japanischen Firmen. Und zwar ist das Interessante bei denen auch, dass sie mit Digitaltechnik von dran waren. Weil jetzt kommen wir wieder so zur zeitlichen Einordnung und zu Kraftwerk, die hier häufiger schon auftauchten. Die haben 81 ein Album rausgebracht, das heißt Computerwelt oder Computer World. Lustigerweise ist das komplett mit analogem Gerät produziert worden, weil die Band zu dem Zeitpunkt noch keinen eigenen Computer besessen hat. Also die haben sich inhaltlich mit dieser Welt oder mit den Entwicklungen, mit den technischen Entwicklungen und auch mit dem, was das gesellschaftlich bedeutet, auseinandergesetzt. Und das spielt auch textlich eine Rolle, aber ja, rein gerätemäßig haben die das nicht gemacht. Und da war Yellow Magic Orchestra irgendwie 3 Stufen weiter, weil die haben sich Sachen herstellen lassen, entwickeln lassen und haben mit dem, was verfügbar war an Digitaltechnik, schon experimentiert mit Samplern und Drum Machines, die erst wirklich ganz frisch waren und die teilweise das erste Mal eben auf Albumproduktion gelandet sind. Also das ist auch aus der Perspektive eigentlich nochmal was ganz anderes.
Ich glaube, das ist auch das, was eine Technologie braucht, dass du Leute hast, die sich benehmen wie im Kindergarten, die eben alles anfassen, alles ausprobieren, alles bunt machen und dann kommen die erwachseneren oder größeren Kinder an und nehmen sich ihre Sachen dann raus, die quasi vorgedacht haben. Ich glaube, da könnte man so ganz gut verorten.
Ja, wobei ich sogar denke, dass sie selber auch schnell erwachsen geworden sind. Ich würde gerne noch einen wahrscheinlich letzten Track für heute dir vorspielen. Der heißt Neue Tanz. Der ist dann von dem 81er-Album Technodelic. Da steckt schon das Wort Techno drin, obwohl der jetzt nicht sehr technoid ist er vielleicht, aber ist nicht im klassischen Sinne Techno.
Naja, Technopolis, glaube ich, hatte auch einen anderen Hintergedanken gehabt.
Genau, aber den würde ich ja gerne nochmal vorspielen, weil der... Das ist für mich so der Abschluss, also auch das 81er Technodelic-Album ist so für mich der Abschluss der, sagen wir mal, interessanten Schaffensphase. Wie gesagt, es kamen danach nur 2 Alben, die aber dann schon sehr in dieses, wie wir heutzutage, Synthpop einkategorisieren, also Mitte 80er. Da hat dann auch der Gesang eine größere Rolle gespielt. Also wir haben auf den frühen Alben nur ganz wenig Gesangsparts gehabt, meistens dann auch durch GastkünstlerInnen. Später ist das dann auf den beiden Alben Service und Naughty Boys ist das dann sehr viel mehr Gesang und wie gesagt, aus meiner Sicht ein bisschen zu sehr glattgeschliffener Pop. Aber wir hören jetzt nochmal in den Song Neue Tanz.
denke, das ist jetzt genau das dritte Mal, dass ich so ganz am Anfang des Songs gedacht habe, doch, könnte Kraftwerk auch sein.
Ja.
Und dann ist es komplett abgebogen.
Ja.
Jetzt hier gar nicht mehr so, so zwischendurch klang es nur so ein bisschen nach Electric Café. Aber bei den anderen Songs war es ganz am Anfang und dann war das weg. Ich frage mich gerade, ob diese Behauptung, dass es das japanische Kraftwerk ist, daher kommt, dass die Leute das gar nicht komplett in sich aufgesogen haben.
Ja, ich klar, also die ist aus meiner Sicht extrem unterkomplex. Also ich habe auch den Eindruck, die Leute haben einfach, die hören irgendwie vielleicht einen Ausschnitt aus dem Song, die das behaupten und hören irgendeine Synthesizer-Linie und sagen, das muss das Gleiche sein. Aber ich sehe das auch überhaupt nicht so. Also wie gesagt, aus meiner Sicht gibt es da konzeptionell große Unterschiede, aber auch musikalisch einfach unglaublich große Unterschiede. Und auch wenn da Sachen dabei sind, die, wo man daran erinnert wird, wo es Anleihen gibt, finde ich, überraschen Yellow Magic Orchestra an ganz vielen Stellen. Also hier bei dem Song hatte ich den Eindruck, am Anfang ist es so, na, da hört man diese Drum Machine und dieses Gesequenzte raus, was dann für die 80er charakteristisch war. Und das könnte dann auch in den Popsong abdriften, aus meiner Sicht. Aber dann wird das irgendwie so verquer. Ja, dann kommen irgendwie so diese Samples rein, die das so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, in sich irgendwie aufsaugen oder so. Und so ein bisschen, naja, da kommt irgendwie so eine Irritation rein. Und das finde ich eigentlich ganz spannend.
Es hat mich auch wieder mehr abgeholt, muss ich zugeben. Was mich jetzt total interessieren würde, auch wenn es die GEMA sinnlos freuen sollte, aber hast du noch ein Beispiel für mich, wo du sagst, da hat jemand sich die einfach als Vorbild genommen?
Wir könnten nach diesem Africa Barbada Song suchen. Da könnten wir mal reinhören, wie der im Original ist. Also im Fall von Yellow Magic Orchestra ist es aus meiner Sicht ganz viel eben auch Technik. Sampling als Technik, aber auch diese programmierten Rhythmen und diese digitale Technik, dass viele Sachen auch sehr sauber und du hast vorhin mal so gesagt, das könnte auch jetzt sein, irgendwie sehr modern klingen, was in der Zeit noch nicht üblich war.
Ich glaube gar nicht, also ich glaube eher, dass sie unmodern klingen, also zeitlos. Nicht irgendeiner Mode hinterherrennen, sondern einfach nur Töne oder was auch immer produzieren, die für sich stehen und die dann für sich irgendwie sprechen können.
Ja, ich meine mit modern, glaube ich, eher so sauber, clean im Sinne von produziert, wie das vielleicht auch heute produziert klingen könnte, ohne großes Rauschen oder also so auf so einer technischen Ebene.
Mhm.
Genau. Und gleichzeitig aber halt eine Riesenvielfalt an musikalischen Einflüssen, die sie ja auch schon wieder verarbeiten. Also es ist ja nicht nur so, also da geht viel rein, kommt viel raus und dann nehmen das wieder andere. Also es ist ja nicht so.
So Durchlauferhitzer.
Ja, so ein bisschen. Weil wie gesagt, das wäre aus meiner Sicht der Unterschied zu Kraftwerk, wo was sehr minimal ist, wo wenig reingeht, wo ich das Gefühl habe, da geht wenig Einfluss von außen rein, da kann man wenig hören, was da die Prägung der Künstler war. Es kommt aber raus, kommt viel raus, was von anderen dann genutzt wird. Und hier ist es eher andersrum. Hier sehe ich so ganz viel reingehen und ganz viel wieder rausgehen. Und das eben auch in dieser sehr kurzen Zeit, zumindest was die kurze Zeit, in der die Band existiert hat. Und dann aber auch nochmal ein unglaublich künstlerischer Output von allen Einzelkünstlern hinterher. In ganz vielen Konstellationen, teilweise auch in Duos wieder miteinander gemeinsam, aber teilweise mit ganz anderen künstlerischen Partnern. Ja, unglaublich. Wenn man sich auch mal so auf den Wikipedia-Seiten die Diskografien der Einzelnen anguckt, ist ein unfassbarer Output, auch von ganz verschiedenen Genres. Also da kommen, der Hosono kommt aus einem Psychedelic-Rock-Thema, geht Richtung Exotika, also so, dass es Einflüsse von afrikanischer, indischer, polynesischer Musik irgendwie verarbeitet. Endet in einem oder geht zu einem Synth-Act oder gründet den ja maßgeblich und differenziert sich danach dann wieder in andere Richtungen aus. Und das ist aus meiner Sicht eine krasse Bandbreite.
Man sagt ja, bei Gaststätten, wenn die eine große Karte haben, sind sie nicht gut, da sollte man nicht hingehen. Wenn ich dich jetzt so reden höre, ist es bei Kreativschaffenden nicht so zwangsläufig.
Ja, ich bin da immer ein bisschen, vielleicht bin ich da ein bisschen strikt. Aus meiner Sicht können die das machen und finde ich das spannend, wenn das nicht alles unter einem Dach stattfindet. Mhm. Also wenn jetzt Yellow Magic Orchestra 40 Jahre lang unter demselben Dach so extrem verschiedene Sachen gemacht hätte, finde ich das für mich persönlich, ne, das ist jetzt sehr subjektiv, ist ein bisschen verwirrend. Aber dadurch, dass sie gesagt haben, okay, es gab eine kurze Schaffensperiode, da haben sie sich stark ausprobiert und es ist was Experimentelles. Das sind jetzt 5 Alben, die sind super spannend und super anders. Und danach hat aber jeder dann wieder Projekte gefunden für verschiedene Sachen, für verschiedene Spielarten, die ihn jeweils interessiert haben. Und dann ist das, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen greifbarer, weil man dann vielleicht weiß, okay, das ist jetzt irgendwie das Projekt, wo es mehr um Minimal Electronic ging, oder das ist mehr das Projekt, wo es um das Sampling von anderen Musiken aus anderen Kulturen ging. Oder das ist eben das Synthpop-Projekt.
Dann habe ich eine Menge gelernt heute.
Ja.
Ich habe so ein paar Dinge mir notiert in meinem Hinterkopf, wo ich denke, die höre ich mir nochmal an. Da lese ich vielleicht auch nochmal nach. Ich muss sagen, es hat mich nicht ganz abgeholt. Aber es ist ja nicht schlimm.
Nö, ich wollte dich auch nicht, oder ich will eigentlich niemanden hier konvertieren zu irgendwas. Ich kann ja auch zugeben, also es ist eine Band, die mich interessiert, aber die ich jetzt nicht tagtäglich höre und wo ich so jetzt der Hardcore-Fan werde, sondern ich finde, da sind ganz viele, da gibt es auf jedem Album irgendwie ganz viel Interessantes zu erkennen und ja, so ein Loch, wo man mal abtauchen kann und gerade auch die Recherche jetzt für den Podcast hat mir nochmal gezeigt, wie spannend eigentlich diese Zeit Ende der 70er, Anfang der 80er musikalisch ist, bevor es dann, zumindest für mein Gefühl, so sehr mainstreamig in der elektronischen Musik wurde für eine ganze Weile lang. Vielleicht so durch die 80er durch bis Anfang der 90er. Und von daher, ja, ich will niemanden konvertieren, sondern darum geht es uns ja in dem Podcast, immer mal so einen Stups zu geben und so einen kleinen Einblick.
Was ich spannend fand an der Geschichte heute ist, wie unterschiedlich Schaffensprozesse sein können.
Ja.
Also, dass halt manche Leute da wirklich 3 Jahre kreisen und irgendwie ein Würfelchen gebären und die einfach 3 Jahre lang wie so ein Feuerwerk alles rauslassen, was dort irgendwie nur in die Nähe kommt zum Anzünden. Also, das finde ich sehr, sehr interessant. Und auch das anzuerkennen, dass das alles so seine Berechtigung hat. Also, dass man das nicht so kategorisieren sollte und sagt nur das, was halt lange gedauert hat, ist wirklich gut, sondern ganz viele andere, die dann da einfach reingreifen in diese Wunderkiste und sagen, genau, das ist das Steinchen, was ich noch gebraucht habe.
Ja, genau.
Dann vielen Dank.
Ja, sehr gerne und dann danke fürs Zuhören und danke fürs mit mir diskutieren. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.